Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Und mit zwei wunderbaren Gästen bzw. Kolleginnen, nämlich Sonja Eismann vom Missy Magazin und Vivian Perkovic, die unter anderem die Musiksendung Tonart hier bei uns im Haus moderiert. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Und dann willkommen natürlich an alle, die uns zuhören. Hier ist der Popkultur-Wochentag im Kompressor. Wir diskutieren gleich unter anderem über Donald Trump und die Rolle des Hip-Hop im US-Wahlkampf. Und auch die Debatte um den Satiriker El Hotzo beschäftigt uns gleich. Hier ist der Popkultur-Wochentalk im Kompressor mit unseren Gästen Sonja Eismann und Vivian Perkovic. Nochmal hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Ja, uns alle hat ja der Anschlag auf Donald Trump noch beschäftigt in dieser Woche. Der US-Präsidentschaftswahlkampf ist dadurch nochmal heftig in Fahrt gekommen. Trump hat die Situation gleich für sich genutzt und sich auch im Angesicht der tödlichen Bedrohung da noch zu inszenieren gewusst und als heldenhafter Kämpfer entsprechende Bilder auch produziert. Und das verfängt auch bei Prominenten. Der Rapper 50 Cent zum Beispiel, der hat Trumps Kopf in das Cover seines eigenen Albums Get Rich or Die Trying montiert. Vivian, was steckt dahinter?
Naja, also er hat das bei einem Auftritt, ne, als Backdrop sozusagen reingepostet und hat dann hinterher gesagt, irgendwie, es gibt ein Attentat auf Trump und er trendet aber. Also weil das natürlich eine Idee, get rich or die trying, hat er da verknüpft sozusagen. Trump war aber im Hip-Hop oder in der Rap-Musik schon immer ein Thema, weil er, bevor er seine politische Karriere angefangen hat, ein Symbol war, eher ein unpersönliches Symbol. Es ging nicht um ihn, sondern um diesen wahnsinnigen Reichtum, den er hatte, die Skrupellosigkeit, den Erfolg, den Luxus. Und in den Lyrics wurde Like Trump also immer als Vergleichsgröße oder Maßeinheit eingesetzt. Also Kapitalismus und Rap sind ja auch schon relativ bald zwei Seiten einer Medaille geworden, spätestens mit dem Gangster-Rap.
Da gibt es natürlich die Verknüpfung automatisch mit dem Posen der Hip-Hopper, aber ich meine, dieses spezielle Plakat, ne, also wo man ja 50 Cent sieht, wie er eigentlich mit der zerschlagenen Scheibe, also die Bullets, die Kugeln, die ihn eigentlich erwischt haben, das
genau, weil er auch angeschossen wurde, ne? Das meintest du, genau.
Ja, und da dann eben Trumps Kopf so rein zu montieren, das ist ja sozusagen, als ob er ihm seine eigene Legende abtritt.
Ja, oder ist es einfach nur so, also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so wahnsinnig viel rein interpretieren würde. 50 Cent hat vorher auch schon mal gesagt, dass eigentlich Trump im Sinne oder im Sinne der schwarzen amerikanischen Wähler handelt, und zwar, weil die auch oft angeklagt werden wegen Verbrechen, Schutzgelderpressung und sowas, und da hätten sie was gemeinsam. Deswegen wäre das in ihrem Interesse, irgendwie ihn zu wählen. Also er hatte sich vorher auch schon dafür ausgesprochen. Ich könnte mir in dem Fall aber auch vorstellen, dass das einfach so ist, genauso wie in Lyrics schnelle, lustige Vergleiche gefunden werden, ist das vielleicht wie so eine meme-artige Reaktion, die natürlich für dich völlig überproduziert ist auf so einer riesigen Bühne und dann auch weitergetragen wird.
Also ich finde es halt auch weiterhin verwunderlich, dass so Leute wie 50 Cent eben da so Partei ergreifen auf die Art, also auch wenn es jetzt in seinem Sinne genutzt wird als Meme, aber er unterstützt ja offensichtlich Trump in seinem Wahlkampf und Trump tritt ja nun mal auch teilweise offen rassistisch auf. Da hat einen ja schon der Beistand von Kanye West gewundert, da kann man aber noch sagen, okay, der Mann ist bipolar und weiß vielleicht nicht, was er tut, aber bei 50 Cent ist das sicher anders. Also ja, was ist das Kalkül dahinter? Vielleicht Sonja?
Ja, also es wurde schon oft gesagt, dass Trump besonders die Nähe von Rappern suche, um eben eine WählerInnengruppe zu knacken, an die er bis jetzt noch nicht so rankam, an eben eine schwarze WählerInnenschaft, die ja traditionell eher demokratisch wählen. Also ich glaube, bei der letzten Wahl haben sie zu 8% nur für Trump gestimmt und zu 90% für Biden. Das spricht schon eine ganz deutliche Sprache. Man vermutet aber jetzt, dass es da auch so eine Trennung gibt zwischen älteren und jüngeren schwarzen Wählern. Die Jüngeren sind eben oft so ein bisschen desillusioniert mit Biden. Es gibt da auch die Frage Israel-Palästina, der Krieg in Gaza. Macklemore ist zum Beispiel ja ein Palästina-Supporter und die sind dann eben auch gegen Biden. Aber Trump versucht jetzt eben auch unbekanntere Rapper auf seine Seite zu bringen mit einer ganz perfiden Masche. Er sagt nämlich, ich bin eigentlich wie ihr. Ihr habt doch auch oft Probleme mit dem Gesetz und ihr werdet auch so diskriminiert, wie ich es schon erfahren habe. Also er hat ja auch immer von einem Witch Hunt gesprochen. Und da sagen natürlich schwarze Kulturkritikerinnen wie zum Beispiel Trisha Rose, dass das natürlich klar rassistisch ist, wenn er so tut, als seien Schwarze per se krimineller und hätten immer Probleme mit dem Gesetz. Aber es gibt auch wirklich weibliche Stars wie Azalea Banks, die sagt zum Beispiel, wir brauchen unbedingt Waffen. Also Trump verteidigt das Recht auf Waffen und die brauchen wir unbedingt, wenn es einen Nuklearkrieg gibt oder ein Meteorit auf die Erde fällt. So ein bisschen dadaistisch, aber auch die Ex-Partnerin von Kanye West, Amber Rose, die den Amber Slut Walk gemacht hat, die ist jetzt auch auf einmal Trump-Supporterin. Und da wundert man sich natürlich schon.
Hat sogar auf dem Parteitag, also der Republikaner, gesprochen jetzt, ne, so am Wochenende. Mhm.
Also es scheint zu funktionieren, diese Maschinerie. Ne? Also Trump gewinnt offensichtlich damit schwarze Vorbilder für sich. Also ich habe mich gefragt, ob das auch eben mit seiner Form von Männlichkeitskult auch zusammenhängen könnte. Aber ja.
Na, es gibt doch einen handfesten Grund. Also Rapper wie Lil Wayne oder so, die haben halt profitiert davon, dass sie quasi Trump endorsed haben, und Kodak Black. Die haben irgendwie freundliche Bilder gepostet und gesagt, ist ein cooler Typ. Und am Ende seiner Amtszeit, in den letzten paar Stunden, hat ja Trump noch so wahnsinnig viele Menschen begnadigt. Und da waren eben Lil Wayne und Kodak Black auch drunter. Also das heißt, da weiß man auch nicht, wer sich jetzt versucht, irgendwie was zu sichern, um davon zu profitieren. Snoop Dogg, der früher in der ersten und zweiten Amtszeit ein wahnsinniger Kritiker war, der ist jetzt auf einmal auch irgendwie auf Trumps Seite. Er hat nur großartige Dinge für ihn getan, hat er gesagt, weil er Michael Harris begnadigt hat, der das Plattenlabel Death Row Records mitbegründet hat und der halt eben im Gefängnis saß, und jetzt ist er wieder frei.
Das kann man natürlich moralisch beurteilen, wie man möchte, aber es ist sozusagen pragmatisch. Trump will ja immer so ein totaler jemand sein, der Probleme mit einem Handstreich löst, oder auch, damit kommen wir vielleicht zu einem Ton von Trump direkt, wenn man einfach irgendwo anruft und sagt, das will ich oder das wird gemacht. Hören wir mal rein in diesen Ton. Trumps Stimme ist 1998 auch schon auf einem Rap-Album veröffentlicht worden, und zwar von Method Man von Wu-Tang Clan auf dem Album Judgment Day.
Hey Method Man, this is Donald Trump and I'm in Palm Beach and we're all waiting for your album. Let's get going, man. Everybody's waiting for this album.
End of message.
Also ein Anruf von Trump, der sich anerkennend auf das neue Album freut.
Das war Ganze, noch als er als Immobilien-Tycoon,
genau, als
so eine
Trump
lustige
noch unpolitisch
Figur
war.
Genau.
Ja, ja, aber schon damals scheint das ja sozusagen sein Ding gewesen zu sein, einfach anzurufen. Wie kann man diesen Ton jetzt sozusagen in die spätere Laufbahn einbetten?
Na, ich denke, das spielt natürlich auch mit diesen Hip-Hop-Codes, dass Leute eben genamecheckt werden. Also ob das jetzt Trump ist als Chiffre für Immobilienmogul oder Gucci für Mode. Da hat er dann sich sozusagen auch so rein sneaken wollen. Aber ich habe gelesen, dass so seine persönliche All-Time-Favorite-Playlist ganz anders aussieht. Also er steht eben auf Lionel Richie, auf Elvis, auf James Brown und Pavarotti, auch auf November Rain von Guns N' Roses. Also da scheinen keine Hip-Hopper vorzukommen, aber ich glaube, dieser Pragmatismus, den er ja immer sozusagen für sich reklamieren will, der kommt auch bei so einer schwarzen Wählerinnenschaft ganz gut an, weil auch dieser Platinum Plan, wo eben während der Pandemie beziehungsweise vorher sozusagen angekurbelt werden sollte, dass der Wirtschaft besser geht, da wurden eben Schecks verschickt mit seinem persönlichen Namen drauf, und das kam eben bei Leuten als so ganz direkt Geste sehr gut an.
Ja.
Und weil du gerade von Männlichkeit gesprochen hast, ne? Also ich glaube, das hat natürlich jetzt auch mit diesem 50 Cent Post nochmal einen ganz anderen Twist genommen, weil vorher, Sonja hat es ja gerade gesagt, hatte er eher diesen Märtyrer-Angang, auch an die Rapper, ja, zu sagen, ich werde hier von meinen politischen Gegnern mit dem Justizsystem geschlagen und so. Das hat sich auch schon aufgelöst, weil er ja freigesprochen wurde, also weil er erstmal diese Immunität, der sich vom Supreme Court hat bescheinigen lassen, und die Anklage in der Dokumentenaffäre jetzt auch fallen gelassen wurde in der vergangenen Woche. Aber noch mächtigeres, männlicheres Narrativ als irgendwie der Märtyrer zu sein, ist natürlich der Held zu sein, und zwar larger than life. Und das ist ja im Moment Trumps einziges Narrativ in diesem Wahlkampf, Stärke gegen Schwäche, Trump gegen Biden. Mhm. Und dieses Attentat stellt ihn direkt in so eine Reihe mit diesen ikonografischen Figuren, lässt einen denken an Lincoln, an die Kennedys, an die Attentate, aber auch ein bisschen an Colin Kaepernick, gegen den sich ja, also dieser American Football-Spieler, gegen den sich Trump so heftig ausgesprochen hat, als er gegen Rassismus protestiert hat bei den Spielen mit dem Kniefall während der Hymne. Mhm. Aber ich glaube, da konnte er schon verstehen, wie wichtig Bilder sind, wie stark so eine Ikonografie ist. Der hatte das auf jeden Fall auf dem Schirm. Und jetzt denkt man natürlich an alle diese Bilder, wenn man seine gereckte Faust sieht. Mhm.
Ja, ich glaube auch, da werden ganz viele Zeichen einfach vermischt und all das, was immer an Trump kritisiert wurde, wird jetzt auch zu einem Zeichen seiner Stärke. Also Azealia Banks, die Rapperin, sagt dann auch, ich finde ihn so lustig. Er hatte schon so viele Bankrotte, er hatte so viele Frauen, so viele Fernsehshows und diese Failures, dieses Versagen zeigt nur, dass er dann wieder aufstehen konnte und alle wollten ihm was antun und er ist da gestärkt rausgegangen.
Also, was die Rapper in dem Fall auch von Trump haben, dass sie sich positionieren, haben wir jetzt herausgearbeitet, aber man darf natürlich auch nicht verschweigen, dass es auch Rapper gibt, die eindeutig gegen Trump sind, zum Beispiel Eminem, ganz klare Ablehnung durch ihn.
The rest of America, stand up. We love our military and we love our country, but we hate Trump!
Also wir lieben unsere Armee und unser Land, aber wir hassen Trump, Vivian. Ja.
2017 hat er das da geht ein ganzer, glaube ich, vierminütiger Freestyle nur um Trump. Und das ist schon irgendwie beeindruckend. Ist auch beeindruckend von jemandem wie Eminem, der jetzt auch nicht ganz vorne ist irgendwie am Zeitgeist, sagen wir mal. Und der sagt da ja auch, we love our military und so. Also der quasi auch konservative Position belegt, auch jetzt auf seinem neuen Album, ne, mit dem Death of Slim Shady, wo er irgendwie Identitätspolitik durchdiskutiert von jemandem, der eher gestrig ist und jemand, der eher heutig ist ungefähr. Hm. Und deswegen finde ich das nochmal auch besonders interessant. Hat aber aktuell zu Trump nichts gesagt.
Sebastian Hotz, alias El Hotzo, ist ein bekannter Influencer, Comedian und Moderator, der auch in den klassischen Medien angekommen war, bis er nach dem Trump-Attentat zwei Tweets absetzte. Der eine war witzig gemeint, da stellt er einen Bezug her zwischen einem letzten Bus und Trump, leider knapp verpasst, der Tenor. Und der zweite stellt dann ganz direkt fest, ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Die Tweets sind längst gelöscht, aber daraufhin hatten sich dann Politiker und auch viele Kommentatoren im Netz empört gezeigt und Hotz hat seinen Job bei der RBB-Sendung Theoretisch Cool auf Radio Fritz verloren, wie auch seine Teilnahme an der ARD-Sendung Buchlounge. Von der RBB-Programmdirektorin Katrin Günther hieß es dann, seine Äußerungen dort sind mit den Werten, für die der RBB einsteht, nicht vereinbar. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, er hat einen Fehler gemacht, er muss die Konsequenzen tragen, erledigt die Sache. Aber gerade der Tweet mit den angeblichen Faschisten, die sterben sollen, der wirft doch weitere Fragen auf. Vivian und Sonja, wie geht's euch damit?
Also ich habe eher viele Fragen an diesen Fall. Welche Maßstäbe legen wir an Menschen in der Öffentlichkeit und unterscheiden wir da zwischen Journalistinnen und Influencern, zwischen Kabarettisten? Also wäre das okay, wenn Dieter Nuhr sowas sagt in einem Kabarettprogramm, wo drüber steht, ist lustig gemeint? Bei El Hotzo weiß man eigentlich auch, es ist lustig gemeint, aber jetzt, wenn der Auftraggeber irgendwo öffentlich-rechtlich ist, kann man dann sowas machen? Ich glaube, da sind wir am Anfang von so einer neuen Rollendefinition. Dann muss man auch sagen, was macht Skalierung? Ja, also die Tatsache, dass er das in Social Media postet und 1,4 Millionen Follower hat auf Instagram und 700.000, glaube ich, auf X, das macht natürlich was. Wenn wir das sagen würden, unter uns ist vielleicht geschmacklos, aber würde nichts machen natürlich. Und als drittes, dann habe ich aber auch alles gesagt, dann könnt ihr weitermachen, ist, das wurde ja vor allem auch aufgegriffen von Julian Reichelt und da muss ich dann mich fragen, also wenn jetzt es auch so eine Gegenargumentation gibt, hallo, warum regt ihr euch denn so auf? Ja, irgendwie muss man sagen, was stimmt denn? Gilt das Argument oder von wem es kommt? Also das sind im Grunde Fragen, die wir öfter haben, wenn es so eine öffentliche Erregung gibt. Und die stellen sich mir auch an diesem Fall.
In der Tat. Sonja?
Also ich fand vor allem eindrucksvoll, dass Elon Musk sich auch zu Wort gemeldet hat mit @Bundeskanzler. Was ist das? Ja, weil er da durch eine rechte junge Influencerin drauf gestoßen wurde. Also das ist schon recht krass, dass das so international Wellen schlägt.
Also Musk besitzt aber X, den Nachfolger von Twitter, ne, muss man dazu sagen, wo das erschien, dieser Tweet. Diese Tweets. Hm?
Genau, ja, aber ich denke, dass er sich sonst in vergleichbare deutsche politische Diskussionen
sicher nicht.
Auch nicht immer unbedingt einmischt.
Ja.
Genau, also es ging ja, soweit ich mich erinnere, auch noch an einer Kritik an ihm durch El Hotzo. Also der war natürlich dann auch persönlich betroffen. Aber genau, also das ist schon ein ungeahnter Maßstab. Und ich musste dann nochmal an eine Kunstaktion aus den 90er Jahren denken, die Christoph Schlingensief gemacht hat. Die hieß eben Tötet Helmut Kohl, also bewusst drastisch. Das hat er 96 in Berlin gemacht und dann 97 nochmal auf der Documenta. Da gab es dann so eine Puppe, die aussah wie Kohl und guillotiniert wurde. Und dann kam auch mal die Polizei. Und da wurde er aber auch gleich dank von Supportern, wurde er dann gleich wieder freigelassen. Und das war ganz klar eine satirische Aktion, also ganz bewusst übertrieben, drastisch. Und das hat auch jeder so gelesen. Mhm. Und ich denke, sozusagen zu dieser Zeit wäre eine solche Äußerung wahrscheinlich auch in so einem Kontext gelesen worden. Da hätte man...
Naja, also die Frage ist ja, weil es eben Social Media nicht gab, ne? Genau. Sondern es war eindeutig eine Kunstaktion, die kenntlich war. Schlingensief war Künstler und war als solcher auch bekannt und eben nicht, sagen wir mal, in der Grauzone zwischen Journalismus und Kunst.
Genau, das wollte ich noch sagen, dass man El Hotzo da eben als Kunstfigur gelesen hätte, wahrscheinlich als Persona. Das ist heute eben nicht so und ich finde, ist auch die Frage sozusagen, wie weit da eine Differenz ist zwischen seiner juristischen Person und dieser öffentlichen Person. Aber was ich an diesem Konflikt auffällig finde, ist, dass es einerseits eine sehr starke, drastische Ausdrucksweise gibt, die sich auch meiner Meinung nach noch immer intensiviert auf Social Media. Da wird ja ständig Menschen der Tod gewünscht, vor allem Frauen sind von unglaublichen Bedrohungen betroffen. Also denen wird nach dem Leben getrachtet, da werden sexuelle Gewaltfantasien geäußert. Also das ist sowas, wo dann Frauen, die damit zur Polizei gehen, auch gesagt wird, naja, dann gehen sie halt nicht ins Internet, wenn sie das nicht wollen. Also es ist sozusagen eine Sache, die wir hinnehmen müssen. Und andererseits gibt es aber eine Situation, wo politische Auseinandersetzung ganz stark darüber stattfindet, dass sozusagen Punkte gesammelt werden gegen unliebsame Gegner oder Gegnerinnen, dass immer routinemäßig Screenshots angefertigt werden. Und auch wenn die dann gelöscht werden, hat das gar keine Bedeutung, weil es war einmal in der Welt und das wird dann gegen diese Person verwendet. Da denke ich, ist sozusagen ein politischer Austausch nicht mehr wirklich möglich. Also wenn jemand sagt, das war ein Fehler,
also die Polarisierung ist sehr weit fortgeschritten, ja, auf jeden Fall. Also mir fällt aber schon auf, dass sich hier schon jemand auch erstens anmaßt zu entscheiden, dass ein immer noch demokratisch wählbarer Politiker eben ein Faschist ist, ja, und zweitens, dass eben Faschisten am besten sterben sollen. Und dass ich da schon denke, da hat schon jemand seinen moralischen Kompass verloren und das ist eben kein Rechtsextremer, sondern einer, dem man zuhört, weil er sich auf dem Boden des Grundgesetzes normalerweise bewegt und der uns eigentlich auf gesellschaftliche Missstände ja aufmerksam macht mit seinen Tweets und Posts und eben nicht selbst Teil davon wird. Also von daher finde ich diesen Fall halt doch brisant und auch über das hinausgehend, dass man sagt, okay, ist das jetzt eigentlich, geht's jetzt eigentlich um den Inhalt oder um die Person? Also ich glaube, in dem Fall kann man den Inhalt nicht von der Person trennen, weil die Person eben sonst eben diese Rolle einnimmt. Ja, deswegen finde ich es schwierig.
Ja, ich meine, ich finde, das ist, passiert ja auch öfter, ne? Je nachdem, wer was sagt, ob man ihnen jetzt, ich sag mal grob, die alten Begriffe links oder rechts zuordnet, ist es okay oder nicht. Ich habe persönlich, meine eigene Methode ist immer zu sagen, pass mal auf, wäre das okay, wenn das Beatrix von Storch gesagt hätte. Würden wir uns dann aufregen? Würden wir uns nicht aufregen? Oder wenn das jemand eher, den man Mitte links verortet, irgendwie sagt, regt man sich dann auf oder nicht? Und eigentlich habe ich diesen Anspruch, also für Leute, die Follower-Power haben oder die eben auch für Qualitätsmedien sprechen, dass wir dieselben ethischen Ansprüche haben. Und das ist halt eben unser Rahmen, das ist das Grundgesetz. Ja. Und an die müssen wir uns halten. Aber es wird oft anders gespielt. So, das wird anders instrumentalisiert. Ich habe auch noch gedacht, was auch interessant ist, an den Strategien vor allem von Rechten, auch in der Öffentlichkeit solche Sachen dann zu drehen und zu instrumentalisieren, die haben viel gelernt. Also schon die Sellner-Fraktion aus Österreich, die haben diesen ernsten Angang, den sie früher hatten, umgedreht und haben tatsächlich von Srđan Popović, der Otpor in Serbien in den 90er Jahren mit diesen lustigen Aktionen gegen Milosevic weltweit bekannt wurde, der hat Schulungen geführt. Zeljna war bei ihm auch in der Schulung. Und ich glaube, auch die europäische Rechte hat gelernt, vor allem die Jungen und vor allem die, die im Netz sind, anders damit umzugehen. Und von diesem Leftivism ist es vielleicht auch nicht weit auf die Empörungsstrategien, die ja die Linke hatte, auch die noch zu vereinnahmen. Also das hat sich so schrittweise entwickelt, wie Rechte gelernt haben, die Öffentlichkeit zu beherrschen.
Ich glaube, das gibt es auf jeden Fall, diesen Lerneffekt. Aber ich glaube, man muss schon aufpassen, dass man an der Stelle jetzt nicht sozusagen das umkehrt. Also der jetzt damit hervorgetreten ist, ist eben einer, der sich eher in der linken oder aufgeklärten Tradition sieht. Und also an dieser Stelle ist mir schon wichtig, dass man auch sagt, es gibt zum Beispiel auch es gibt auch eine Tradition linksextremer Gewalt, die ich da sehe, wenn ich diesen Tweet von El Hozo lese, ohne ihn jetzt als linksextrem etwa einstufen zu wollen. Aber es gibt eben eine Tradition, dass Faschisten der Tod gewünscht wird oder dass sie sterben sollen. Das hat mit der RAF in Deutschland angefangen und hört auch bei der Antifa nicht auf. Es gab schon mal eine große Debatte darüber, was im Zusammenhang mit politisch motivierten Morden von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht. Also grabe ich jetzt zwar tief in der Geschichte, aber es ist, glaube ich, schon relevant. Also es gab den Mescalero-Aufruf, das war ein anonymer Brief von 1977, kurz nach dem RAF-Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback in Göttingen. Da wurde klammheimliche Freude über dessen Tod ausgedrückt. Selbst der Grünen-Politiker Jürgen Trittin musste sich Jahrzehnte später noch dafür rechtfertigen, dass er sich nicht von diesem Pamphlet damals distanzieren wollte, hat das dann später als Fehler eingesehen. Also die Gefahr, dass man sich sozusagen moralisch auf der richtigen Seite wähnt, weil man ja den Tyrannen oder den Faschisten tot sehen möchte im Dienste der Freiheit, also die ist schon da, oder?
Naja, aber ich meine, da muss man dann auch wieder sagen, dass linksextreme Gewalt in den vergangenen Jahrzehnten sich eben eher nicht gegen Menschen gerichtet hat, also nach den 70er Jahren, nach der RAF, sondern gegen Sachen. Da brennen dann halt Autos.
Aber heute wieder, ne? Also das ist schon teilweise so.
Ja, aber die Gewalt von rechts ist natürlich auch immer noch stärker. Ich will überhaupt gar nichts entschuldigen. Ich will das nur einordnen und zu sagen, nicht, dass jetzt wieder alle denken, irgendwie die Linken sind bringen jetzt Leute mehr um, als es die Rechten tun.
Nein,
weil das ist gesellschaftlich immer noch ein...
Aber diese moralische Frage, die finde ich halt schon wichtig, ne?
Ja, also, ja, total. Ich finde auch, also eigentlich für mich gelten diese ethischen Ansprüche, wie man sich äußert und was man quasi darf und was man akzeptieren sollte, die gelten für alle. Und zum Beispiel, ich fand es sogar auch nicht okay, dass der amerikanische Geheimdienst Osama Bin Laden einfach so ins Meer geworfen hat. Ich finde, wenn man für Menschenrechte ist und für Rechtsstaatlichkeit, dann muss man alle so behandeln. Auch Terroristen. Und nicht, ich sage das nicht aus Sympathie für Terroristen, sondern einfach, weil man die Prinzipien schützen muss. So.
Ja, das war für mich auch ein sehr unheimlicher, dunkler Moment mit dieser Kontrollzentrale damals, dieses technisch perfektionierte. Und natürlich ist jedes Wesen, was gewaltsam seinen Tod findet, ist zu beklagen. Das ist ganz klar. Aber ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass es da natürlich so ein gewisses Ungleichgewicht in der Darstellung gibt, dass zum Beispiel so eine neurechte Person wie Caroline Sommerfeld-Lehten einmal so sinngemäß gesagt hat, es ist so befreiend und schön, rechts zu sein. Da kann man nämlich ganz ungehindert böse sein. Ja, das erwarten wir von rechten Positionen und von Positionen, die sozusagen links der Mitte sind, erwarten wir genau das eben nicht. Und das wird natürlich von den Rechten dann auch wieder instrumentalisiert, weil sie das gelernt haben.
Ja gut, also diese Links-Rechts-Polarisierungsfalle ist immer wieder aufs Neue zu diskutieren, denke ich. Ich würde noch auf einen Aspekt gerne kommen, weil ich finde, dass dieser Fall was über das Selbstverständnis von Influencern verrät, also von Leuten, die ihre Bedeutung eben durch Zuspruch in den sozialen Netzen erlangen. Und zwar hören wir noch kurz einen Ton von El Hozo, der schon 4 Jahre alt ist, in der Sendung im YouTube-Kanal Deep und Deutlich von 2020.
Dir folgen auf Instagram fast 500.000 Menschen, die reposten deine Tweets aber ständig, weil sie so witzig, gesellschaftskritisch, gut auf den Punkt und...
Oder einfach viele.
Oder einfach viele sind, ja, es kann auch sein. Aber es ist auf jeden Fall so, dass, wenn ich gesagt habe, El Hozo kommt, dann waren die so, ja, das ist ja super interessant. Und die erste Frage war immer, macht er das denn alles selbst?
Ich mache das allerdings alles selbst und ich mache das nicht geplant oder whatever, sondern ich mache das halt, wenn ich im Supermarkt stehe. Das ist so ein Alltagsding, das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, weil es so ein schöner Output war. Das habe ich irgendwie so unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Und 3 Jahre später folgt mir 500.000 Menschen und schaut zu, wie ich mir in Instagram-Stories schreckliches Essen mache. Es ist auch cool, es ist so ein komisches Machtgefühl, was mein Ego, ich war vielleicht noch ein bisschen schüchterner als Mike in der Schule, dass mein Ego doch ganz gut füttert.
Tja, da steckt einiges drin, denke ich, dass sich Erhotzo nämlich der Macht ja schon bewusst ist, die er hat mit diesem riesigen Publikum und deswegen natürlich auch die Verantwortung.
Ja, ich finde, also daran anknüpfend würde ich diesen Verantwortungsstaffelstab auch noch weitergeben, weil jetzt, ne, das war ja, dieser Fall ist ja vielleicht auch so groß geworden oder da hat dann die ARD gezwungen, die Zusammenarbeit mit Erhotzo einzustellen. Und da finde ich, ist eben auch zu fragen, welche Verantwortung haben die denn, wenn sie Menschen nehmen mit Follower-Power, die aber eben eigentlich keine Journalisten sind, die ja eigentlich nur das tun, was sie wollen. Und man kann, also deren Erfolgsmodell oder Geschäftsmodell wäre kaputt, wenn man sagt, du musst dich jetzt an journalistische Standards halten. Hm. Oder weiß ich nicht, vielleicht würde das gehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also bestimmt nicht alle würden dann noch irgendwie weiterkommen. Und das finde ich ist eben auch so eine Frage, wie geht man damit um, wenn man andererseits, also einerseits junge Leute erreichen will auf diesen Plattformen und dafür braucht man diese sehr potenten Menschen auf diesen Plattformen und andererseits lässt man sie dann aber sofort fallen, wenn irgendwie ein problematischer Post kommt. Hm. Das ist auch für mich eine offene Frage. Ich kann da auch nicht sagen, was ich richtig oder falsch finde.
Sonja Eismann, das Schlusswort zu dem Thema.
Genau, ich denke, diese Figuren leben davon, dass sie genau für sich selbst stehen und auch für sich selbst sprechen und als Journalistin sprechen sie eben auch für ein Medium und das ist irgendwie genau wie du sagst, wir haben noch eine völlig ungeklärte Rolle und ich glaube, ja, der Wunsch, die jungen Leute zu erreichen, der ist so groß, dass das nicht so richtig reflektiert wird, was das alles genau bedeutet. Ich glaube, das muss noch passieren.
Und man frustriert sie ja auch, wenn man dann Leute fallen lässt. Also das ist ja, das zieht ja auch seine Kreise.
Absolut, also da denke ich, müssen wir noch weiter drüber lernen und diskutieren, über diesen Ruhm und eben diese Verantwortung, die das Ganze eben auch mit sich bringt. Also die Debatte um Erhotzo, aber wer sich jetzt fragt, ob der Mann jetzt beruflich völlig erledigt ist, er ist ja auch noch Buchautor. Der Verlag seines Debütromans Mindset, Gieb Meuer und Witsch, hat da mitgeteilt, man werde die Zusammenarbeit fortsetzen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Georg-Büchner-Preis geht in diesem Jahr an den Südtiroler Schriftsteller Oswald Egger. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung zählt zu den wichtigsten literarischen Preisen im deutschsprachigen Raum. Oswald Egger verfasst in erster Linie Lyrik. Hier im Deutschlandfunk Kultur sprach der Literaturkritiker Helmut Böttiger von einer Überraschung und einer originellen Entscheidung der Büchner-Preis-Jury.
Es ist ein, man kann schon sagen, Insider-Autor. Es geht um Klang, um Rhythmus, um die Klanglichkeit der Worte, um die Sprache als Material, aus dem man assoziativ schöpfen kann. Und da ist Oswald Egger für die innere Lyrikszene schon ein ganz großer Name.
Der Literaturkritiker Helmut Böttiger. In Salzburg beginnen am Abend die Festspiele. Das österreichische Festival ist ein Highlight für Opern- und Theaterfans. Wie in jedem Jahr wird der Jedermann von Hugo von Hofmannsthal aufgeführt. Mit der Neuinszenierung wurde der kanadische Regisseur Robert Carson beauftragt. Michael Mertens, der im vergangenen Jahr als Hauptfigur im Jedermann brillierte, liest bei den diesjährigen Salzburger Festspielen aus den Briefen des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny aus dem Gefängnis. Zur Veranstaltung wird dessen Witwe Julia Nawalnaja erwartet. Der Deutsche Kulturrat hat die geplante Einführung von Honoraruntergrenzen für Kulturschaffende in Nordrhein-Westfalen begrüßt. Geschäftsführer Zimmermann sagte hier im Deutschlandfunk Kultur, man habe zum Beispiel während der Pandemie gesehen, wie schnell Künstlerinnen und Künstler in Not geraten könnten.
Ich bin sehr froh, dass jetzt die öffentliche Hand quasi nach vorne geht und sagt, ja, wir sehen unsere Verantwortung, wir wollen die Künstlerhonorare erhöhen. Natürlich mit der Hoffnung, dass das nicht nur für die öffentlich finanzierte Kultur nachher bindend ist, sondern dass auch die private Kulturfinanzierung mitzieht und dass auch dort die Honorare erhöht werden.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Nach Angaben der NRW-Landesregierung sollen die Honoraruntergrenzen ab August in Kraft treten. Sie gelten, sobald das Bundesland ein Kulturangebot finanziell unterstützt. Berühmt wurde Cheng Pei-Pei als Filmdarstellerin mit dem Schwert in der Hand. Jetzt ist die chinesische Schauspielerin im Alter von 78 Jahren gestorben. Cheng spielte in mehr als 20 Filmen des Genres Wuxia mit, das chinesische Schwertkämpfe und Schlachten an historischen Schauplätzen zeigt. Die Schauspielerin machte sich als Queen of Swords einen Namen, zum ersten Mal in dem Film Das Schwert der gelben Tigerin. Dank einer Ballettausbildung meisterte Cheng die Kampfszenen so gut, dass sie über Nacht zum Star wurde. Internationale Beachtung fand sie mit der Rolle der Jadefuchs in Tiger and Dragon. Das Drama aus dem Jahr 2000 gewann mehrere Oscars und zahlreiche andere Preise.
Die US-Sexualtherapeutin Ruth Westheimer ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das wurde diese Woche bekannt. Warum beschäftigt sie uns das? Weil Dr. Ruth, so wie sie auch genannt wurde, unter anderem mit ihrer bahnbrechenden Radioshow Sexually Speaking die Sexualität revolutioniert hat. Und Sonja Eismann, ja, kennt sich damit ein bisschen aus. Was war so besonders, Sonja, an dieser Arbeit von Ruth Westheimer?
Also ich glaube, erstmal ist sie eine extrem faszinierende Persönlichkeit gewesen, die trotz ihres ja harten Schicksals als Shoah-Waise, sie hat sich explizit nicht als Überlebende bezeichnet, ihr Vater wurde in Auschwitz ermordet, ihre Mutter galt als verschollen. Also trotz dieses harten Schicksals war sie ein absolutes Power-Package, was für seine gute Laune und für dieses ständige Kichern berühmt war. Also sie hatte bis ins hohe Alter noch einen sehr markanten hessischen Akzent im Deutschen, das sie nach wie vor gesprochen hat. Sie ist auch immer wieder nach Frankfurt gekommen und im Englischen hatte sie einen ganz herrlichen germanischen Akzent. Also das hat auf jeden Fall auch ihr Image ausgemacht. Aber das Besondere an ihr war neben ihrem absoluten Lebensmut, der wohl auch dazu geführt hat, dass sie sich für Sex interessiert hat, weil was gibt es Lebensbejahenderes als Sex? Das war, dass sie schon ganz früh politisch wichtige Positionen bezogen hat. Also in der Sexualaufklärung in ihrer Show Sexually Speaking, die ab 1980 im Radio lief, hat sie immer wieder gefragt, verhüten Sie auch, denken Sie an Verhütung. Ja? Also das war in einer Zeit, als da noch gar nicht viel drüber gesprochen wurde, auch vor AIDS. Und sie hat auch, als dann die AIDS-Krise kam, hat sie nie bei dieser Stigmatisierung von Queers mitgemacht. Sie war immer schon auf Seiten von ja, homosexuellen Menschen und sie hat auch immer gerne sowas gesagt wie Size doesn't matter. Und das war natürlich sehr vieldeutig, weil einerseits ging es um die Größe der primären Geschlechtsorgane, aber auch um ihre Größe. Es gibt so ein schönes Bild aus einer israelischen Zeitung, wo sie zwischen Kim Jong-un und Trump steht und so die beiden auseinanderhält und sagt, size doesn't matter.
Ja. Sie hat sich auch nicht die größten Männer rausgesucht.
Ja, sie, ja. Also sie war eben trotz allem immer sehr humorvoll, hat aber ihre Show sehr ja, liebevoll gemacht, hat niemanden sozusagen stigmatisiert, war aber auch immer sehr sachlich und war auch tatsächlich eine der ersten Personen, die Geschlechtsorgane in amerikanischen Medien benannt hat, was damals eigentlich noch tabu war. Und sie wurde dann auch tatsächlich mal bei einem Vortrag von der Polizei abgeführt.
Das ist interessant. Zum Glück ja, hat sich das dann etabliert und Ruth Westheimer hat es geschafft, eben tatsächlich vielen Menschen, glaube ich, auch zu helfen mit ganz pragmatischen Ratschlägen. Wir können sie gleich mal hören. Da beschreibt sie ja die Situation, wo eigentlich nicht immer klar ist, was der Partner eigentlich gerne möchte und wie man damit umgeht.
Sometimes if you don't feel sexually aroused at the same time, I tell you a secret. Give him an orgasm. It takes 2 minutes. It's not a big deal. Give him an orgasm. If he only touches your vagina and forgets about your nose and forgets about your breasts, you have to teach him. You have to take his hand and you have to show him what you need. Don't expect him to know it by himself.
Also kurzform, Männer müssen da schon angelernt werden, die kapieren oft nicht, was Frauen eigentlich brauchen und umgekehrt, warum nicht einem Mann schnell einen Orgasmus verschaffen, geht ganz schnell, auch wenn die Partnerin selbst da im Moment keine Lust hat. Ja, kann man teilen oder nicht, aber es ist pragmatisch und direkt. Ne?
Man muss dazu auch sagen, dass das klingt jetzt so ein bisschen oldschool, aber ich glaube, in dem gleichen Gespräch hat sie damit angefangen gesagt, ja, wenn der Partner, der männliche Part, von dem sie spricht, keine Lust hat, soll er doch schnell seiner Frau mit dem Vibrator einen Orgasmus verschaffen.
Das hat sie auch noch gesagt, okay. Haben wir nicht gefunden, diesen Ausschnitt. Vivian, wie bist du aufgeklärt worden? Mit Ruth Westheimer, oder?
Nee, da weiß ich gar nicht. Ich glaube, auf der Straße. passt auch zu meiner Biografie. Ja, von anderen Kindern. Und das finde ich irgendwie, also es finde ich auch interessant, wie Ruth Westheimer das geprägt hat. Ich habe auch für so eine Reportagesendung über Sex sprechen mal als Thema gehabt und hatte dann auch so eine ältere Dame, die Kurse gibt und die das eben besprechen kann. Und ich habe mich gefragt, warum sind das denn gerade diese älteren Frauen? Weil es ist ja total frappant eigentlich, dass die so offen darüber reden und alle finden das irgendwie nett und sympathisch. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es ja ein Tabu immer noch ist, dass auch ältere Menschen Sex haben und auch vor allem ältere Frauen. Vielleicht ging das mit denen so gut als Figuren, weil
Erika
man denen
Berger
ihre
ja,
Erika
ja.
Berger oder das waren immer ganz selten, also Off-Figuren, ja, deren Sexualität man, also die im Hintergrund auf jeden Fall steht und nicht im Vordergrund, wie bei älteren Frauen oder wie bei Lilo Wanders zum Beispiel oder so. Und das fand ich eigentlich interessant, dass man denen ganz gut zuhört und dass also im Fall der älteren Dame, mit der ich diese Sendung mal gedreht habe, die hat eben auch, die hat das offen thematisiert, aber ich glaube, das hat keiner richtig gehört. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer noch interessant, dass Ruth Westheimer mit dieser Aufklärung und dass wir zum Beispiel im Jugendbuchbereich oder überhaupt in diesem jugendlichen Bereich sind wir wahnsinnig weit. Und das finde ich ganz schön, dass wir Begriffe haben für Geschlechtsteile, primäre, sekundäre, dass alle Phasen, dass alle Prozesse, dass sowas wie Ausfluss, Menstruation und so, dass das...
Oder die Entdeckung der Klitoris in den letzten Jahren. Ne?
Total. Dass das Thema wird, dass man dafür Begriffe hat, dass vor allem da auch, ich habe das Gefühl, die weibliche oder auch die queere Sexualität jetzt im Moment mehr im Vordergrund steht, aber dass Sexualität im Alter, also das, was worüber Ruth Westheimer eigentlich ja auch hätte sprechen können, oder
hat
eben diese
auch.
Ältere Dame, dass das nirgendwo ankommt, dass wir da immer noch irgendwie irgendwo sind, dass wir so, nee, das geht überhaupt nicht und das ist irgendwie ekelig.
Das sind jetzt gleich mehrere Fragen an Sonja. Sie hat über Alter gesprochen, das würde ich vorwegnehmen. Genau. Ich habe auch gleich noch einen Ton dazu. Also vielleicht erstmal die andere Frage, warum vertraut man oder warum lässt man sozusagen sich das gefallen, wenn jemand Älteres oder jemand, den man nicht sozusagen in sein sexuelles Schema einordnet, eher darüber sprechen?
Ja, da hat Ruth Westheimer auch selbst gesagt, die Leute haben ihr so gerne und vorurteilsfrei zugehört, weil sie eben nicht groß, blond und sexy war und damit nicht so diesem Schema der ja sexuell aktiven, attraktiven Person entsprochen hat, sondern sie wirkte wahrscheinlich sehr unbedrohlich und auch sehr vertrauenswürdig. Und ich glaube, das ist eben oft so die Rolle der ExpertInnen, die wird eher an Leute abgegeben, die eben nicht sozusagen mit dem identifizierbar sind, was wir für Sex oder sexy halten. Ja, also eben Lilo Wanders oder eben Ann-Marleen Henning, die ist ja auch in Deutschland als dänische Sexualaufklärerin sehr beliebt. Und ich glaube auch, weil sie eben nicht aus Deutschland kommt, weil sie sozusagen von außen spricht, ja, der Rolle der Außenstehenden. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass die Leute sozusagen eine Distanz zu dem Thema haben und dann vertraut man ihnen vielleicht auch mehr.
Offenbar, die haben ja auch damals ihr Publikum eben über Radio und Fernsehen erreicht. Das ist ja heute ein bisschen anders, also wo die Jugend eigentlich kaum noch linear jedenfalls fernschaut oder auch Radio hört oder deutlich weniger und das Ganze vielleicht in Podcasts ausgelagert wird. Auch da ist es natürlich Thema Sexualität, aber ich habe so das Gefühl, also es ist wirklich nur gefühlt und subjektiv, dass eben viele Jüngere weniger aufgeklärt sind oder sagen wir mal, es für nicht für nötig befinden, sich gesondert nochmal zu informieren oder aufzuklären, weil sie denken, sie wissen eh schon alles aus irgendwelchen Filmen oder irgendwelchen Videos. Aber da wiederum wird ja auch alles nur selektiv dargestellt, die Sexualität.
Also es gibt, also für Mädchen, für Frauen, für Queer gibt es tausende Insta-Kanäle, die das ganz, also die das auch grafisch schön
aber
aufarbeiten.
Aber werden die auch so angeschaut und konsumiert? Also ich höre da auch häufig so, was guckst du denn da? Und so.
Nee, ich finde eher, dass, also das ist auch so eine, also über die Präsenz oder diese Medialität von Sexualaufklärung und von Sex klafft da total auseinander, weil auf der einen Seite hat man gerade jetzt, wenn wir über Jugendliche sprechen, dieses Überfluten mit irgendwelchen pornografischen Inhalten schon vom kleinsten, also vom Grundschulalter.
Aber die ja nichts mit Aufklärung zu tun haben.
Nee, gar nichts. Das prägt ja aber trotzdem total. Also ich meine, wenn es darum geht, wie hat man Konsent, wie überhaupt geht man aufeinander ein, alles was schön ist daran, geht ja damit nicht, also nicht mit den Inhalten, die dann wahrscheinlich in irgendwelchen Gruppen geteilt werden. Und auf der anderen Seite haben wir diese wirklich ganz schön gestalteten, wo eine Sprache benutzt wird, die sehr quasi deeskalierend wirkt bei dem Thema und trotzdem nahbar ist. Also das fällt total auseinander, finde ich.
Ich glaube, früher war das Thema, als Sex dann eben im Fernsehen noch vorkam und heute ja gar nicht mehr so stark, da war das durch seine Tabuisierung vielleicht auch noch reizvoller. Da hat man sich dann ja vor den Fernseher gesetzt und die Show von Dr. Ruth in den USA geschaut oder eben hier Lilo Wanders oder was auch immer mit roten Ohren. Und jetzt ist eben alles so verfügbar, dass es sich vielleicht auch fast ein bisschen wie ein Lerninhalt anfühlt, wenn man das, wenn man das sich reinziehen muss. Und man wird ja auch in der Schule zumindest hoffentlich aufgeklärt. Das ist ja alles schon recht weit und auch relativ explizit. Und einerseits ist es dann eben nicht mehr so reizvoll und andererseits glaube ich aber schon, dass die Jugendlichen dann auch öfters abschalten, weil sie das nicht mehr so interessiert und dass es da in vielen Fällen sogar ein geringeres Wissen gibt. Also ich glaube, es gibt so sehr spezifisches Wissen, wo man dann sich einen TikTok-Kanal
über Gangbangs
oder so dazu sucht. Naja, oder auch so, was weiß ich, über Menstruationscups oder so. Aber ich glaube, so die grundlegende Bildung ist jetzt nicht unbedingt so viel besser. Und ich sehe auch mitunter fast ein größeres Schamgefühl als zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren. Da frage ich mich auch, was das zu bedeuten hat. Kennen die Kinder ihre Grenzen besser und können sie die besser vermitteln, was ja gut wäre? Oder gibt es durch diese, ja, durch diese Vielfältigkeit und Verfügbarkeit der Inhalte dann so, so eine Gegenbewegung?
Ich habe das Gefühl, es klafft eben sehr weit auseinander, was Vivien ja auch eben meinte. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir ja in der jetzigen Zeit eben in unserem Konsum nicht mehr dieses Kollektive haben, sondern dass jeder eben bestimmte Dinge konsumiert. Und das hängt natürlich auch viel mit dem Elternhaus und dem sozialen Umfeld und natürlich auch mit der Schule zusammen. Ich möchte zum Abschluss nochmal Ruth Westheimer direkt hören, und zwar in ihrer Muttersprache Deutsch. Und da geht es tatsächlich um das Alter und den Sex.
Ja. Ich habe Angst, dass ihr vergesst, über Sex und ältere Menschen zu sprechen. Dass wir im Altenheim bleiben und nachher begraben werden.
Erst noch Sex haben?
Ja.
Ja, auch im Altenheim.
Genau, ja. In einem Altenheim muss ein Zimmer eingerichtet werden, wie in einem Hotel. Mit einem kleinen Zeichen draußen, bitte nicht stören. Ja. Damit die Menschen, wenn sie jemand finden, mit dem sie Händchen halten können, dass sie in diesem Zimmer ungestört sein können.
Tja, also Ruth Westheimer macht sich da auch für die Alten stark, ihre wichtige Rolle in der Sexualaufklärung. Übrigens hat sie ein Jahr vor ihrem Tod im Magazin People, habe ich gelesen, noch ein Geheimnis verraten, nämlich sprechen sie von morgens bis abends über Sex, das hält jung. Also haben wir drei jetzt ja für unsere Jugend was getan in diesem Popkultur-Wochentalk. Meine sehr charmanten Gäste waren Sonja Eismann und Vivien Packovic. Vielen Dank, dass ihr da wart.